Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Es ist schön, hier zu sein. Für uns ein kurzer Anreiseweg, was wir immer sehr, sehr lieben. Und es ist mir eine Ehre, heute Morgen bei euch sein zu dürfen in dieser Serie. Und der Uwe hat ja schon ein paar Worte zu mir gesagt, aber ich möchte mich gerne noch selber ein bisschen vorstellen, dass ihr so ein Bild habt, wer spricht denn da heute Morgen zu mir. Also ich bin Sebastian, 34 Jahre alt, verheiratet mit Sabrina seit 8 Jahren. Ich rechne immer, wie weit ist noch bis zur goldenen Hochzeit? Das ist so mein Step, da will ich definitiv hin. Es sind noch 42 Jahre und das wären Hammer 42 Jahre. Und ja, was habe ich bisher getan? Ich war 8 Jahre Soldat bei der Bundeswehr, durfte an Helikoptern rumschrauben und da ein bisschen unterwegs sein. Danach haben wir zusammen Theologie studiert am Theologischen Seminar Erzhausen. Früher hieß es noch Beröhr. Und dann waren wir die letzten 5 Jahre in Heilbronn und durften dort in einer sehr großen Kirche die Jugendarbeit leiten, was wir mit Leib und Seele getan haben, durften da 120 Jugendliche begleiten auf ihrem Weg. Und letztes Jahr haben wir dann einen mutigen Schritt gewagt und haben uns selbstständig gemacht mit einem Thema, das sehr spannend ist. So, wenn man mich heute fragt, Sebastian, was machst du? Dann stelle ich mich immer vor und sage, ich bin im Coaching-Bereich, im Beratungsbereich unterwegs und davon hast du noch nie etwas gehört. So, jetzt seid ihr alle ganz gespannt, wie alle anderen auch immer, die mich angucken. Okay, was macht er jetzt? Weil habe ich bestimmt schon gehört. Und dann sage ich immer, ich bin Porno-Coach. Ja, jetzt sehe ich ein paar schockierte Gesichter. Manche sind empört und fragen sich, was tut er? Und ich sage an der Stelle, ich helfe nicht, Filmchen besser zu machen, sondern ich helfe dabei, Männern, die in der Sucht gefangen sind, Freiheit zu bringen. Sodass, wenn du in einer Pornografie Abhängigkeit steckst, helfe ich dabei, Männer rauszubegleiten aus diesem Thema. Und hier erlebe ich jeden Tag, dass Versuchungen da sind. So Versuchungen, pornografische Inhalte zu konsumieren. Und genau dieselbe Versuchung kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ich war jahrelang abhängig und habe unter dieser Sucht auch gelitten. Und daher kenne ich dieses Thema sehr, sehr gut. Und seit 15 Jahren darf ich jetzt Männer rausbegleiten aus dieser Sucht, ihnen zu helfen, Freiheit zu finden und ihnen Strategien beizubringen, wie kann ich Versuchungen auch zu widerstehen. Und hier sind wir voll im Thema drin, wenn es heute Morgen um Versuchung geht. Wir sind in dieser Predigtserie Josef und Versuchung ist da ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wir können von Josef ganz, ganz viel lernen. Wie ist er damit umgegangen? Was können wir für unser Leben da mitnehmen? Und bevor wir das machen, steigen wir noch mal kurz in das Thema Versuchung allgemein ein. Und dazu habe ich uns ein Bild mitgebracht, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Ja. Das ist ein Werbeslogan von Milka aus dem Jahr 1978, also schon eine ganze Weile her. Und da heißt es, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. So, wenn wir jetzt mal Marketing-Experten fragen würden, was versteht ihr denn unter Versuchung? Dann würden sie sagen, Versuchung ist ein Anreiz, eine Verleitung zu einer Handlung, die erstmal reizvoll ist, die uns was Schönes suggeriert, aber die nicht dienlich ist, die vielleicht sogar sozialen Normen widerspricht oder verboten ist. Und jetzt in meinen Augen ist das eine relativ kleine Versuchung. Hier geht es um süße Schokolade, die ein paar Kalorien haben und nicht unbedingt jetzt verboten oder entspricht nicht so einer sozialen Norm, außer vielleicht, dass sie vielleicht nicht Fairtrade sind oder so. Aber der Reiz soll erstmal sein, etwas Köstliches essen zu dürfen. Und sie versuchen den Spagat zwischen gesunder, bewusster Ernährung und Süßigkeiten in Einklang zu bringen, sodass wir alle zum Supermarkt gehen und kräftig Milka-Schokolade kaufen. Ja? So, das ist eine Versuchung, die wir alle mit so einem Schmunzeln betrachten. Aber es gibt auch Versuchungen, die einfach sehr viel stärker im Leben sind. Und gerade in unserer Arbeit, die wir tun, sind wir auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs und hier erreichen uns immer wieder Nachrichten. Und beispielsweise habe ich hier eine von einem 12-Jährigen mitgebracht, der sagt, ich kann der Versuchung, solche Filmchen, also pornografische Inhalte zu schauen, nicht widerstehen. Es ist so schlimm und das noch in meinem jungen Alter, schreibt ein 12-Jähriger. Und natürlich ist dieses Thema nicht nur eine Herausforderung für Jugendliche, So, wenn wir uns mal amerikanische Scheidungsanwälte anhören, dann sagen sie, 50% aller geschiedenen Ehen in den USA sind zurückzuführen auf den Grund von Pornografie. So, und wenn wir in unser Land schauen, dann stellen wir fest, 40% aller Ehen werden wieder geschieden. Und wir stellen fest, dieses Thema ist ein relevantes Thema. Auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viel wird in unserem Land konsumiert. 2018 waren wir Weltmeister in Deutschland mit einem gesamten Weltanteil von 12,4%. Also alles, was konsumiert wurde, wurden 12,4% alleine in Deutschland konsumiert. Und es zeigt, dass dieses Thema total relevant ist und auch für Kirche relevant ist. So, Sexualität und Versuchung ist auch ein Thema, was wir hier in Kirche finden, was wir im Wort Gottes immer wieder finden. Und wir lesen von vielen, vielen Versuchungsgeschichten in der Bibel. Nicht nur Josef wurde versucht, Jesus wurde versucht, König David wurde versucht. Und es gibt immer drei Bereiche, in denen Versuchung stattfindet. Und diese drei Bereiche sind Macht, Geld und Sexualität. Und genau hier an der Stelle steigen wir jetzt ein in die Geschichte von Josef, wenn es um das Thema Versuchung im Bereich von Sexualität geht. So, wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, weil ihr die letzten Wochen einfach hier wart. Falls du sie nicht kennst, wir haben sie ja von Jörg schon gut zusammengefasst bekommen. Josef war gut unterwegs und seine Brüder, die waren einfach neidisch auf ihn und dachten sich, weg mit dem Jungen, wir haben keinen Bock mehr auf den, also verkaufen wir den. Er wird verkauft und jetzt steigen wir ein in die Geschichte und kommen in unseren Bibeltext, den wir einfach mal gemeinsam lesen und an die Wand werfen. Und da geht's los, 1. Mose 39, Verse 1. Ich lese uns das mal vor. Die Ismaeliten hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, dass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein, vertraute ihm seinen Besitz an. Und von da an segnete der Herr Potiphar und ließ ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs und er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr außer um seine eigenen Speisen. Josef sah gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Josef aber weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und dann geht es weiter. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich von ihr nicht verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit mir umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hatte er bei ihr zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie die Geschichte und hielte ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du uns ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut zu schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus, doch sein Gewand liegt noch hier. Schau her. Und die Geschichte geht an der Stelle weiter, dass er ins Gefängnis kommt und dort einfach sitzt, obwohl er alles richtig gemacht hat, weil Potiphar zornig war auf das Ganze. Soweit mal der Text. Ich möchte mit uns ganz gerne noch beten, bevor wir uns diesen Text noch näher anschauen. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Gott, ich danke dir für den Josef und sein vorbildliches Verhalten. Und Gott, ich bete jetzt, dass du uns segnest, dass wir lernen dürfen von Josef. Gott, dass du unsere Herzen aufmachst und weit machst für das, was du heute Morgen zu sagen hast. Heiliger Geist, sei du hier. Erfüll du diesen Raum mit deiner Liebe und mit deiner Herrlichkeit. In deinem Namen beten wir. Amen. Josef landet im Gefängnis, obwohl er alles richtig gemacht hat. Und genau hier stellt sich so die erste Frage: Gott, wo bist du in dieser Geschichte? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, denke ich mir, er hat alles richtig gemacht, aber warum ist das jetzt so? Und ich würde gerne mehr über diese Frage sprechen, weil diese Frage jeden interessiert, aber es ist leider nicht unser Thema heute Morgen, deswegen kann ich nicht so viel sagen. Ein kurzer Gedanke, hier im Text heißt es, Gott ist mit ihm. Gott verlässt ihn nicht und er ist in dieser Situation drin. Und er lässt auch seinen Segen und seine Gunst nicht von ihm weg. Und was so schwierig für uns zu verstehen ist in dieser Situation, er macht alles richtig und er kommt ins Gefängnis, aber er meckert nicht. Er nimmt lieber diese Ungerechtigkeit an, hält an Gott fest und lässt sich nicht beirren. So, lieber nimmt er diese Ungerechtigkeit in Kauf, als dass er seine Überzeugung oder seinen Glauben über Bord wirft. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, denn Josef gelingt erstmal alles, heißt es in diesem Text. So, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Er hat ein Händchen für das, was er tut. Und auch mit dem Thema Versuchung ist er ein maximales Vorbild. Und die Frage ist, was können wir lernen? Wie können wir Versuchung zu widerstehen? Das ist so die Frage, die wir von Josef mal so mitkriegen können. Und das Erste, was mir auffällt, ist, Versuchung geht uns alle etwas an. Männer und Frauen, Frauen und Männer. Warum? Weil Potiphas Frau an der Stelle so ein Auge auf ihn geworfen hat. Wir lesen, dass Josef ein sehr, sehr gut aussehender junger Mann war. Und Potiphar war jetzt auch ein sehr angesehener Mann. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch seine Frau recht ansehnlich war. Und ja, sie fordert ihn auf. Sie will unbedingt mit ihm ins Bett gehen. Und an der Stelle merken wir einfach, sowohl Frauen als auch Männer sind mit dem Thema Versuchung konfrontiert. Und an der Stelle ist mir das ganz wichtig, klarzumachen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wir alle haben mit Versuchung zu tun. Nicht immer mit derselben Versuchung, vielleicht unterschiedlichen. Aber lasst uns ein Bewusstsein dafür haben, dass Versuchung, egal in welcher Form, irgendwann an unsere Tür klopfen wird. Und speziell hier in diesem Fall zeigt sich das auch. Denn es heißt immer, Männer konsumieren sehr viel Pornografie. Aber um mal noch eine weitere Zahl und eine Statistik zu nennen, ein Drittel aller Konsumenten sind weiblich. Und auch in Kirche erleben wir das. Meine Frau und ich, wir hatten immer mal wieder auch die Gespräche, so mehr meine Frau wie ich, wo Frauen einfach kommen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich konsumiere das, ich möchte das nicht. Und wir sehen, wie viele leiden an dieser Stelle und wie schambelastet dieses Thema ist, besonders für Frauen noch mal sehr viel mehr an dieser Stelle. Und ich möchte hier einfach nur ein Bewusstsein schaffen für dieses Thema, gar nichts gutreden oder ähnliches, uns einfach klar machen, Versuchung ist ein Thema, das für uns alle relevant ist. Und dann geht es weiter, wie geht Josef nun damit um? Und das ist so dieser zweite Punkt, er behält einen klaren Kopf in seinen Gedanken und er bleibt handlungsfähig. So, er begründet, warum er das jetzt nicht macht. Ja, ganz sachlich, wie Männer so sind, erklären sie jetzt, warum er dieses unmoralische Angebot nicht annimmt. Ja? Und das Erste ist, Josef achtet das Vertrauen von Potiphar. So, er kennt seine Stellung in seinem Haus. Ne? Er weiß, dass er alle Macht hat, aber es gibt eine Sache, die Potiphar ihm nicht anvertraut hat und das ist seine Ehefrau. Und deswegen weiß Josef, hier ist eine Grenze. Schlafzimmer, nicht mein Gebiet, da gehe ich nicht rein. Und das ist so dieser erste Punkt. Er weiß, wo sein Platz im Leben ist. Er weiß, wo seine Grenzen ist. Er weiß, was er tut und was er nicht tut. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, wo er sagt, er weiß, dass Gott Fremdgehen nicht gut findet. So, für Gott ist es böse. Warum? An der Stelle ganz einfach, weil Gott Menschen liebt. Und weil Gott nicht möchte, dass Menschen verletzt werden. Und deswegen ist ganz logisch, dass Gott sich Ehe so vorgestellt hat, dass Sexualität zwischen Mann und Frau stattfindet in dieser Ehe. Und dass niemand da irgendwie rein oder raus soll, weil dann entsteht Verletzung. Deswegen hat Gott es so gesagt. Eigentlich ganz einfach an der Stelle und auch wieder sehr rational und nüchtern, aber damit haben wir einen Schutz. Weil ich denke, niemand von uns möchte in einer Ehe oder einer Beziehung sein und betrogen werden. Und was ich so spannend finde, aus dieser Argumentation von Josef heraus, hören wir nichts Persönliches. Wir hören ganz sachlich, ich tue es nicht, weil du mir nicht anvertraut bist und weil Gott es nicht will. Jetzt könnte man mal mutmaßen, vielleicht fand der Josef die Frau von Potiphar auch ganz attraktiv und interessant. Ne? Das wissen wir an der Stelle nicht, ist jetzt auch eine reine Spekulation, aber ich finde es total spannend, dass er seine Bedürfnisse nicht in den Vordergrund stellt, sondern dass er sich ganz klar bewusst ist, hier ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten will. Und das bedeutet, dass Josef hier einen ganz, ganz klaren Kopf hatte. Ne? Wenn es um Versuchung geht, dann sind wir manchmal ganz schnell und verwirren uns in unseren Gedanken oder lassen uns verleiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Versuchung widerstehen wollen, müssen wir klare Gedanken fassen können. Müssen wir wissen, wo stehe ich, wie bin ich gerade unterwegs. Und ich sage immer, für den ersten Gedanken kannst du nichts, aber für den zweiten schon. So, wenn dir jetzt zum Beispiel ein Gedanken in den Kopf schießt, du getriggert wirst oder du siehst einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau auf der Straße. Ich sage, du kannst erstmal nichts dafür, dass dieser Gedanke kommt, dass diese Person durch dein Bild läuft. Aber du kannst etwas für den zweiten Gedanken. So, Martin Luther hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Der sagt, die Vögel kreisen über deinem Kopf, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. So, ne, du bist verantwortlich für deine Gedanken. Du bist verantwortlich und Josef macht das an der Stelle super. Und wisst ihr, Versuchung ist etwas, das kündigt sich nicht einfach an, sondern sie ist plötzlich da. So, Josef ist hier nicht wirklich überrascht. Er reagiert hier vorbildlich und handelt und deswegen sei nicht überrascht, wenn Versuchung kommt. So, warum sage ich das ganz einfach? Weil ich heute Morgen dir sage, Versuchung wird irgendwann in deinem Leben kommen. Egal in welcher Form, Versuchung wird einfach kommen. Und das ist Realität. Und wir dürfen an der Stelle einfach lernen, nicht überrascht zu sein. Und oftmals ist so, dass Versuchung nicht so plump wie hier kommt. Ne? Hier ist das, schlaf mit mir. So, ne? Das ist, habe Sex mit mir. Ne? Das ist direkt, ganz schnell kommt sie auf den Punkt. Meistens ist so, dass Versuchung eher ein schleichender Prozess ist. So beispielsweise, du hast Stress auf der Arbeit oder in deiner Beziehung, in deiner Ehe, läuft es nicht gut und plötzlich fangen andere Menschen an, sich um dich zu kümmern oder du schweifst in deinen Gedanken ab und es war niemals dein Plan, hier irgendwas anzufangen oder Pornos zu konsumieren, aber Stück um Stück um Stück verändert sich unser Denken, unsere Gedanken. Wir kreisen mehr und mehr um unsere Bedürfnisse und wir verlieren diesen klaren Gedanken und landen dann an dem Punkt, dass wir Versuchung nicht widerstehen können. Und hier an der Stelle ist es total wichtig, dass wir gute Menschen in unserem Leben haben. Und deswegen, Männer brauchen andere Männer als Freunde in ihrem Leben. Und Frauen brauchen andere Frauen. Das ist total wichtig, weil wir auch in Freundschaft genau über dieses Thema Sexualität sprechen sollten. Und das tun wir so selten, weil dieses Thema sehr schambelastet ist oder vielleicht, weil wir gerade nicht so gut unterwegs sind. Aber was wir hier brauchen als Männer, sind andere Männer, die uns spiegeln. Frauen brauchen Frauen an der Stelle genauso sehr wie Männer andere Männer. Und wir brauchen andere Beziehungen außerhalb unserer Ehe, unsere Beziehung, die uns hier Stützen geben können. Also, was braucht es, damit wir Versuchen widerstehen können? Als erstes, wir brauchen einen klaren Kopf. Sei dir bewusst, was ist deine Stelle? Wo bist du? So, welches Commitment hast du gegeben? Wenn du verheiratet bist, dann trägst du einen Ring und du hast einen Bund geschlossen, du hast ein Gelübde abgelegt, zu sagen, du bist die einzigste Frau in meinem Leben, du bist die einzige, die für mich attraktiv sein soll, und alle anderen Frauen sind nicht mehr so attraktiv für mich. Das ist, was du versprochen hast, als Ehemann und als Ehefrau genauso. Auch dein Commitment Gott gegenüber, weil du dieses Versprechen eines Tages vor Anwesenden, vor einem Pastor gegeben hast und du hast es vor Gott gelobt. So wie Josef an der Stelle weiß, Ehebruch kommt für mich nicht in Frage. Und dann lass dich nicht überraschen, wenn Versuchung kommt. Bleibe handlungsfähig und hab gute Freunde. Das wäre so das, was wir von Josef lernen können, wie wir mit diesem Thema gut umgehen können. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn Versuchung jetzt doch passiert ist und wir ihr erlegen sind? Wie gehen wir damit um? Und als erstes muss uns klar sein bei diesem Thema, dass Pornografie eine Auswirkung auf mein persönliches Leben, aber auch auf das Leben anderer Menschen hat. Und als erstes muss uns bewusst sein, durch Pornografie werden Werte in uns verschoben. Werte im Sinne von, wie betrachte ich mein Gegenüber? Denn in Pornos interessiert mich nicht, was diese Person denkt, was ihr Lieblingsessen ist, wie es ihr geht, was sie für eine politische Einstellung hat oder wie sie über Glauben denkt, sondern es geht hier rein um Körperliches. Und ich hatte schon viele Gespräche, wo wir anfangen, unser Gegenüber nur noch auf ein Äußeres zu reduzieren und die Persönlichkeit außer Acht lassen. Und das ist nicht nur bei Männern so, sondern auch bei Frauen. So, ich habe die Story mal gehört von einer Frau, also einer Kollegin, wo wir Schuleinsätze machen, auch über dieses Thema. Und sie sagte mir, sie hat ein Gespräch gehabt mit einer 21-jährigen Frau. Und sie sagte, sie war an dem Punkt, dass sie kein normales Gespräch mehr mit einem Mann führen konnte, weil in ihren Gedanken hat sie angefangen, ihn auszuziehen und den eigenen Porno zu drehen. Das kann passieren, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und das sind einfach Auswirkungen, die passieren. Gewaltbereitschaft wird gefördert. 82% aller Pornos beinhalten Gewaltszenen. Und uns muss klar sein, dass sich hier Dinge auch verändern. Was macht Pornografie noch mit uns? Am Ende macht sie uns total einsam, weil sie uns vorgaukelt, ein Gefühl vermittelt von Annahme und Geborgenheit. Aber es ist einfach wie so eine Seifenblase. Sobald der Laptop zugeklappt wird, das Smartphone auf die Seite gelegt wird, bist du alleine. Und das, was ich eigentlich will, Beziehungen und Intimität, bleibt auf der Strecke. Untreue wird gefördert. Eine englische Studie sagt, wer viel Pornos konsumiert, neigt 468% mehr zur Untreue. So, ich kann diese Zahl gar nicht irgendwie beschreiben. So 100%, 105% kriege ich irgendwie noch hin. 468%, keine Ahnung, ist viel. Das ist, was es mit uns macht, aber gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass es auch Auswirkungen auf unser Umfeld, auf unsere Familie hat. So Verlust jeglicher Achtung vor dem Partner. Ne, Wut, Angst, Misstrauen, all diese Emotionen kommen hoch. Kann ich ihn oder sie wieder alleine lassen, wenn ich kurz einkaufen gehe? Es ist einfach eine enorme Belastung für die Beziehung, für Sexualität, für Intimität. Und viele Beziehungen sind daran schon zerbrochen. Und das muss uns einfach bewusst sein, wenn wir hier konsumieren oder auch in Gedanken schon weitergehen, dass es Auswirkungen einfach haben wird. Und das muss uns einfach klar sein an der Stelle, dass wir hier nicht einfach nur eine Kleinigkeit irgendwie in Kauf nehmen, wenn wir der Versuchung erlegen. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt, ne, wenn ich wirklich mit diesem Thema so sehr konfrontiert bin, wie kann ich jetzt meine ersten Schritte rausgehen? Und ich habe uns da dafür einen 6-Punkte-Strategieplan mitgebracht. Ne? Als Soldat bin ich immer strategisch unterwegs und wir brauchen klare Richtlinien. Deswegen 6-Punkte-Strategieplan für euch, dürft ihr gerne mitschreiben, abfotografieren. Oder ich habe auch mein Buch dabei, da habe ich das speziell für Pastoren und Seelsorger geschrieben. Wie kann eine Begleitung raus aussehen? Und das Erste ist, setze dir ein Ziel. Du brauchst ein Ziel vor Augen, warum du damit aufhörst. Und um das ganz kurz runterzubrechen, empfehle ich dir, starte mit einer 90-Tages-Challenge. 90 Tage, keine Pornografie. Das wäre so dein erstes Ziel, um das mal anzuschauen. Und danach wechselst du die Strategie, wo es dann nur noch um den heutigen Tag geht. Das wäre sowas zur Zielsetzung. Also hab ein Ziel vor Augen, das dich motiviert, voranzugehen. Und dann als Zweites, Ritual analysieren. Das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch. Was meine ich da damit? Stell dir 3 Fragen. Wann schaust du? Wie schaust du? Also mit deinem Smartphone, mit deinem Tablet. Und die wichtigste Frage, warum schaust du? Weil hinter dem Konsum steckt ein Bedürfnis. So, ich sage, 90% aller Pornos, die konsumiert werden, werden nicht aus dem Bedürfnis von Sexualität heraus konsumiert, sondern weil ich meine Grundbedürfnisse vernachlässige, schlafen, essen, trinken oder weil ich einen emotionalen Konflikt gerade nicht lösen kann. Finde heraus, was deine Baustelle ist, und das kannst du anhand, wenn du das Ritual analysierst. Dann hab einen Rechenschaftspartner. Ich habe es vorhin schon beschrieben, wir brauchen Freundschaften. Dein Rechenschaftspartner sollte nicht dein Ehepartner sein, weil dein Ehepartner ist dein Ehepartner und nicht die Mülltonne. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Deswegen, als Mann, such dir einen anderen Mann, dem du da davon auch wirklich intensiv erzählst. Als Frau, such dir eine andere Frau. Hier ist es wichtig, dass wir auch wieder gleichgeschlechtlich unterwegs sind. Und dann kommen wir schon zum Punkt 4, Vergebung. Und da ist ganz, ganz wichtig, hey, Vergebung ist an diesem Kreuz. Und wenn du konsumiert hast, dann komm direkt danach zu Gott. Ich kenne das noch aus meinem Leben. Es ist so, du konsumierst Pornos und du trittst aus dem Herrschaftsbereich Gottes raus. Und bei mir war das immer so, ich habe mich die nächsten 3 Tage, ich habe keine Bibel gelesen, ich habe nicht gebetet, weil ich dachte, was kann Gott schon mit mir, kleines Würmchen, anfangen? Also habe ich mich zurückgezogen. Und es hat bestimmt so 3 Tage gedauert, bis ich zu diesem Kreuz gegangen bin und gesagt habe, Jesus, tut mir total leid. Und Jesus stand da mit offenen Armen und gesagt, du Trottel, warum hast du so lange gebraucht? So, ne? Vergebung ist am Kreuz. Und wenn du denkst, Gott kann mir nicht vergeben, dann gibt es einen richtig guten Vers. 1. Johannes 1, Vers 9. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird er treu und gerecht sein und uns von aller Schuld befreien. Da steht aller, dieses Wort steht da drin, alles. Auch deine Sünde, deine Schuld wird vergeben werden. Sei dir dessen bewusst, Gott kann, Gott ist größer als deine Schuld, als das, was du gedacht hast, als das, was du getan hast. Und dann ist wichtig, dass Vergebung auch in deiner Beziehung stattfindet. Dein Partner, deine Partnerin sollte darüber Bescheid wissen und da muss Vergebung passieren. Und der dritte Punkt bei Vergebung ist, du musst lernen, dir selber zu vergeben, was du dir da angetan hast. Versöhn dich mit Gott, versöhn dich mit deinem Partner, deiner Partnerin und versöhn dich mit dir selbst. Wenn das nicht passiert, sind wir verletzte Menschen. Und verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und es entsteht Bitterkeit. Und das ist nichts, was jeder von uns will. Deswegen, Vergebung ist so ein wichtiger Punkt. Und dann die Frage, wie kann ich clean bleiben? Überleg dir anhand deines Rituals, ne, wann sind die Punkte, wann ich konsumiere, überleg dir, was für gute Schritte kann ich gehen. Nimm dein Smartphone nicht mehr mit in dein Schlafzimmer beispielsweise. Also überleg dir, welche Strategien sind für mich konkret in meiner Situation wichtig. Und dann der 6. Punkt, Zukunft gestalten. Was mache ich jetzt mit der neu gewonnenen Zeit? Und wenn du das nicht weißt, dann empfehle ich dir, geh auf Ralf zu, euer Pastor. Der hat so viele Arbeiten hier im Haus Gottes zu tun. Sagt, du hast 3 Stunden pro Woche mehr Zeit und Ralf wird dir Dinge geben. Also wir finden etwas wichtig, also Scherz beiseite, wichtig. Zukunft gestalten heißt, übernimm Verantwortung für dein Leben, für dein Handeln und fülle diese Zeit positiv. Dass wenn du in einem halben Jahr zurückschaust, wirst du sagen, mein Leben hat sich so sehr verändert, es hat sich maximal gelohnt, diese Filme Filme sein zu lassen und mein Leben selber in die Hand zu nehmen. Wisst ihr, Pornografie wird uns beziehungsunfähig an der Stelle machen. Und du lernst, dass Sexualität nur für deine eigenen Bedürfnisse, für deine eigene Befriedigung da ist. Und es wird dich, dein Leben und das Leben der Menschen, die du lieb hast, kaputt machen. Und so nebenbei an der Stelle will ich sagen, wenn du mit deiner zukünftigen Partnerin oder deinem zukünftigen Partner schläfst, obwohl ihr noch nicht verheiratet seid, dann ist das an der Stelle auch eine sehr egoistische Haltung und ihr beraubt euch hier etwas. Es wäre nochmal eine ganz eigene Predigt an der Stelle, aber ich will es mitgeben, weil ihr an der Stelle euch nicht achtet und Gott nicht achtet, weil er das sehr deutlich auch in seinem Wort klar macht. Deswegen schätze deinen Partner, schätze deinen Gott, so wie Josef an der Stelle gesagt hat, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich darf, was ich soll und was ich nicht soll. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey Sebastian, ich habe mit diesem Thema gar nichts zu tun und fühle mich auch gerade ein bisschen unwohl, dann sage ich, es ist alles okay. Ich will dich an der Stelle ermutigen, bete für andere, weil vielleicht die Person rechts oder links mit dir an der Stelle gerade sehr, sehr herausgefordert ist. Und als Kirche sind wir aufgefordert, einander zu tragen, einander zu ermutigen, hier gut unterwegs zu sein. Deswegen, wenn dieses Thema dich nicht betrifft, preis den Herrn, alles ist cool und bete für andere. Und wenn du heute Morgen hier drin sitzt und feststellst, dass du betroffen bist, dann darfst du etwas verändern. Und ich habe uns 2 Bilder mitgebracht. Und das erste Bild können wir schon mal anwerfen. Und ich möchte, dass Sexualität jetzt gerade mit dem Bild für Feuer verknüpft ist. Und du darfst heute entscheiden, wie willst du Sexualität leben? so wie hier auf diesem prasselnden, exklusiven, ganz privaten Kaminfeuer. So, ich weiß, wir sind in Kirche, aber lass uns mal kurz, ich will uns eine Geschichte erzählen. Stell dir mal vor, du gehst mit der Frau deiner Träume, deinem Ehemann, schön zum Italiener essen. Es gibt tolle Vorspeise, danach gibt es eine leckere Pizza und danach noch ein Tiramisu oder ein Panna Cotta. Ihr kommt heim, macht noch eine Flasche Rotwein auf und dann habt ihr den besten Sex eures Lebens vor diesem Kamin. Ich sag's ganz leise. So könnte Sexualität sein. So ist das, wie Gott sich das wünscht. Exklusiv. Intimität, miteinander leben. Oder Sexualität sieht so aus wie auf dem nächsten Bild. Dann ist es nicht mehr schön, dann ist es nicht mehr exklusiv, sondern jetzt zerstört. Es zerstört dich, es zerstört deine Mitmenschen. Und ich glaube, Sexualität kannst du nur auf die ein oder andere Weise leben. Aber du entscheidest, wie du Sexualität leben willst. Das beginnt in deinen Gedanken. Lasse ich es zu, dass meine Gedanken irgendwo sind? Oder möchte ich meine Gedanken bei mir und meinem Ehepartner, Ehepartnerin halten? Jesus sagt uns das ganz deutlich in der Bergpredigt. Sexualität, Ehebruch und Fremdgehen beginnt nicht erst, wenn ich es tue, sondern bereits in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Haltet hier fest an den Gedanken. Und du darfst entscheiden, wie willst du damit umgehen. Und heute Morgen, hier an diesem Ort, ist Jesus ganz real. Und was Gott tun möchte, ist dich und deine Sexualität wiederherzustellen. Gott will das, was kaputt gegangen ist, wieder neu machen. Gott will da, wo Ehe, wo Beziehung kaputt gegangen ist, etwas Neues machen. Und deswegen kam Jesus Christus ins Spiel. Jesus Christus kam auf diese Erde vor 2000 Jahren. Er lebte und starb als Unschuldiger für dich und mich. Da, wo wir Mist gebaut haben, da, wo wir Versuchung erlegen sind, da, wo wir Vergebung brauchen, ist Jesus Christus für uns an diesem Kreuz gestorben. Und Jesus kam, dass jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und ewiges Leben hat. Und deswegen, Jesus kam, um aus dem Zerbruch, der vielleicht in deinem Leben gerade da ist, wiederherzustellen. Aus dem, was zerstört wurde, etwas Neues zu erschaffen, das schöner und prächtiger sein kann als das, was vorher war. So, Gott möchte, dass eure Ehen, dass eure Beziehungen gelingen. Gott will, dass Sexualität gelingt, weil er es geschaffen hat. Er ist der Designer von Sexualität. Und er wünscht sich das so sehr. Und auch für dich als Single, Gott wünscht sich, dass du Sexualität gut leben kannst. Und er fordert dich heraus, an der Stelle gut damit umzugehen. Und das wäre auch nochmal eine ganze neue Predigt dafür. Aber ich will dich ermutigen, folge da auch dem Wort Gottes. Und Gott will aus der Frustration, die du vielleicht gerade hast über dich oder über deinen Partner, eintauschen und auch das wiederherstellen. Und das tust du, indem du als erstes heute Morgen einen Schritt auf Gott zugehst, zu diesem Kreuz kommst und sagst: Gott, es tut mir leid. Stell du mich wieder her. Da, wo ich Mist gebaut habe, nimm du diesen Mist weg. Fülle es mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit und vergib mir. Und im zweiten Schritt gehst du auf die Menschen zu, die du verletzt hast und bittest auch um Vergebung und Verzeihung. Dann kann Versöhnung stattfinden und dann kannst du dir Hilfe von außen suchen und an diesem Thema arbeiten. Und wenn du merkst, dass das ein Thema ist, was dich gerade herausfordert, dann will ich das nochmal ganz scharf sagen. Gott fordert dich heute Morgen heraus, an dieser Stelle zurückzukommen in seinen Herrschaftsbereich. Eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, das, was bis heute Morgen war, soll der Vergangenheit angehören. Heute Morgen, 11.07 Uhr, beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Dazu fordert Gott dich heute Morgen auf, um zu sagen, ich will hier ganz klare Sache machen. Und ich komme zum Ende der Predigt und ich möchte, dass wir unsere Augen schließen. Es ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Deswegen ist mir wirklich wichtig, dass alle ihre Augen zu haben, weil ich möchte euch eine Frage stellen und am Ende dieser Frage darfst du deine Hand heben, wenn du das möchtest. Du bist heute Morgen hier und du weißt, dass du Versuchung erlegen bist. Du weißt, dass Sünde, Schuld in deinem Leben da ist und du bist heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen mit diesem Makel, mit dem, dass Dinge einfach nicht rundlaufen und vielleicht schämst du dich, vielleicht denkst du dir, kann Gott überhaupt was tun? 4329 Mal bin ich in der Vergangenheit gefallen, warum soll es jetzt anders sein? Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Schritt auf Gott zumachen, ich will mich trauen, diesen Schritt zu gehen, ans Kreuz zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche Wiederherstellung, ich muss neu gemacht werden, dann will ich dir sagen, heute Morgen ist Wiederherstellung möglich und Gott kann in dein Leben hineinkommen und Dinge wieder neu machen, Dinge ganz machen. Und wenn du merkst, dass du Wiederherstellung in deinem Leben möchtest, dann werde ich gleich von drei runterzählen und bei eins darfst du deine Hand heben, damit Gott und ich das sehen und ich für dich beten darf. Wenn du Wiederherstellung in deinem Leben möchtest, dich mit Gott versöhnen möchtest und sagst, ich möchte hier klare Gedanken haben, Sexualität, gesund leben, dann darfst du dich gleich melden. Drei, Gott liebt dich. Zwei, er hat einen so großen Plan mit dir vor, er übersteigt dein Denken. Eins, wenn du gemeint bist, darfst du jetzt deine Hand heben. Danke. 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 Noch jemand da, der das tun will? Danke, danke, danke. Gott, ich danke dir für jede einzelne Hand, die hier gerade hochgegangen ist. Und Gott, ich danke dir auch für die, die sich vielleicht das gerade nicht getraut haben und trotzdem wissen, dass sie angesprochen sind. Gott, ich danke dir, dass an deinem Kreuz Vergebung ist und dass wir diese Vergebung jetzt annehmen dürfen. Gott, wir bringen all den Mist, den wir erlebt haben, all unsere Gedanken, all das, wie wir gehandelt haben, vor dein Kreuz. Und wir danken dir, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er genau für diesen Mist gestorben ist. Und Gott, danke, dass durch dieses Kreuz Versöhnung mit dir möglich ist und dass da, wo Versöhnung ist, du Neues schaffen kannst. Und Gott, darum bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und unsere Herzen neu füllst mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit deinen guten Gedanken. Gott, lass es nicht zu, dass wir der nächsten Versuchung wieder erlegen, sondern hilf uns dabei, gut unterwegs zu sein, klare Gedanken zu fassen, so wie Josef das tun konnte. Heiliger Geist, befähige uns, gut unterwegs zu sein in diesem Bereich, uns selbst nicht zu verletzen, dich nicht zu verletzen und auch die Menschen in unserem Umfeld nicht zu verletzen. Gott, danke, dass deine Liebe über allem triumphiert, dass sie größer ist als alles andere. Und ich bete, Gott, dass du uns segnest. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.